Hallo und herzlich willkommen zu Stevenio und Bardos WM Podcast Nummer 4. Mit Steve, hallo.
Hi, Georg.
Und mit mir, Barlo. Es gibt, ich glaube, immer noch so ein bisschen Nachwehen vom gestrigen Spiel, oder?
Auf jeden.
Vom deutschen Spiel. Wir haben zwar einige Spiele auch von heute, über die es noch ein bisschen was zu sagen gibt, wobei ich gestehen muss, dass ich Schweden-Korea die ersten 15 Minuten gesehen habe, dann eingepennt bin. Nicht, weil es schlecht war, sondern nur, weil ich ein bisschen müde
Doch,
war.
Doch, es war schlecht.
Und ja, ich weiß es nicht, ich habe es ja nicht gesehen.
Es war definitiv schlecht.
Und ja, also, es nicht zu Ende geguckt habe, aber dazu kommen wir gleich noch. Du bist sickig auf die deutsche Fußballwelt, oder?
Ja, ich habe ja eine Kolumne heute geschrieben, darauf spielst du vermutlich
Habe ich gelesen,
an.
Ja, genau.
Und keine Ahnung, ich fühle mich momentan so, als würde man mir mein Sommermärchen so ein bisschen wegnehmen. Ne? Da gab es eine Menge Comments drauf, 40 Comments. Also für alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede.
Ja.
Ich habe heute eine Kolumne geschrieben auf meinem Blog, svenio.de, kennt der ein oder andere. Und mit dem Titel, warum ich jetzt schon keinen Bock mehr auf die WM habe, was natürlich ein bisschen ein Clickbait-Titel ist, gebe ich
natürlich,
zu.
Natürlich.
Aber darin geht es halt darum, dass ich mich so ein bisschen beraubt fühle aktuell meines Sommermärchens. Nicht nur, weil die deutsche Mannschaft gestern scheiße gespielt hat, sondern weil mich diese ganzen Parolen und dieses ganze Vergewaltigen der braunen Wutbürger, die das jetzt irgendwie so für sich ausschlachten, mir unheimlich gegen den Strich geht.
Und, also das ist ja eine ganz besondere Art von schlimme und schlechte Kommentare, ne? So nach dem Motto, wer die Hymne nicht singt und wer eigentlich Türke ist und so weiter und so fort. Also das ist ja die allerunterste Schublade.
Absolut, ich bin da hundertprozentig bei dir. Es gibt ja mehrere Arten. Es gibt ja einmal dieses irgendwie, ja, Özil und Gündogan spielen sind nur dabei irgendwie, weil es so viele Türken in Deutschland gibt und die zufrieden zu stimmen, solche Sprüche. Dann die, warum singt sie nicht die Hymne mit, Schreihälse. Also es ist mal wieder so ein gefundenes Fressen, es ist einfach wie so eine Kerbe, wo die ganze AfD reinklöppelt und die ganzen Wutbürger da freudig mitklöppeln.
Also ich muss, ja, Entschuldigung.
Ich habe es auch in dem Blog-Eintrag geschrieben, gestern gab es im ZDF so nach der sonntäglichen Talkshow eine Doku über irgendwie die deutsche Nationalmannschaft. Und da war es sehr interessant, weil Paul Breitner, 74, als die Weltmeister wurden, auch nicht die Hymne mitgesungen hat.
Keiner hat gesungen. Es gibt eine Videoaufnahme,
genau, keiner
singt.
Gesungen.
Kein
Fritz
einziger.
Walter hat 54 nicht gesungen. Und Fritz Walter, ja, unser Fritz Walter hat 54 nicht die Hymne mitgesungen. Und heute ist es so irgendwie, dass du Vaterlandsverräter bist, also, wenn du die Hymne nicht mitsingst. Was stimmt denn mit den Menschen
aber,
nicht mehr?
Aber jetzt ganz, ganz ehrlich, also muss man sich auf das Niveau wirklich herunterbegeben? Ich meine, ich weiß es, ich hab immer wieder Leute, die auch mit sowas ankommen, aber habt ihr noch alle Tassen im Schrank, die sowas sagen? Also ich persönlich finde halt, also wenn man, das Einzige, was ich persönlich unangebracht fände, wäre bei der Hymne unkonzentriert zu sein, irgendwie rumzuscherzen, nicht, keinen Respekt quasi zu zollen, egal welcher Hymne gegenüber, auch wenn du das beim Gegner machst, auch wenn die Leute bei der gegnerischen Hymne pfeifen, also stillstehen. Die Klappe halten, nicht rumwitzeln, wie der eine, wer war das aber, dieser Diskuswerfer, der das bei der Olympischen Spiele gemacht hat.
Ja, stimmt.
Das finde ich, ist
den
man.
So mitdirigiert hat, ne?
Das ist man irgendwie, wie soll ich das sagen, dem Verband der Mannschaft und allen Leuten, die auch dazu beigetragen haben, vielleicht, dass man da steht, schuldig. Das war's. Aber mehr auch nicht.
Genau.
Also ich persönlich würde mir denken, um Gottes Willen, wenn ich da anfange, die Hymne mitzusingen, man hört sich auch nicht selber und dann kommt da so ein Mikrofon vorbei und ich krächze da schräg die Hymne. Das ist eine schöne Hymne. Dann,
das darf man schon selber entscheiden.
Also das Himmel, können wir diesen, also ich bin ja immer ein großer Freund davon, halbwegs. Es geht sicherlich nicht immer, manchmal sind es auch so ein bisschen, so dass man so einen Eindruck hat bei einem Spieler, dass irgendwas vielleicht nicht so richtig gelaufen ist oder bei einem Spiel. Man kann das ja nicht immer so ganz leicht in Worte fassen, denn könnte man das, wäre man vermutlich professionell im Fußball unterwegs. Selbst da können es ja viele nicht. Und dann, ich bin immer ein großer Feind davon, wenn es so Fußball sich ergötzt über so Floskeln. Weißt du, die hatten den Willen nicht zu gewinnen und die waren, der eine war satt und dann fehlt die Führungsfigur und also ein Ding, was nie, absolut nie quantifizierbar ist und was du könntest so einen Artikel vorschreiben für jedes Spiel und nur hoffen, okay, haben sie verloren und jetzt würfel ich mit einem sechsseitigen Würfel und ziehe die Anzahl von Özils Toren und Assists ab und wenn ich eine 6 oder höher habe, dann schreibe ich irgendwas Negatives über Özil. Also, ich habe lange Zeit habe ich gedacht, dass es bei Özil wirklich ist, so ist, dass er in erster Linie deshalb kritisiert wird, weil er immer so ein bisschen so einen lustlosen Eindruck macht, vor allen Dingen auch so einen lustlosen Gesichtsausdruck hat, so erschöpft wirkt. Was ist halt so das Pendant zu Resting Bitch Face, ne? Also so in dem Fall halt so ein bisschen lustlos. Das habe ich lange Zeit gedacht, aber mittlerweile, wenn ich mir anhöre, wie auch nach dem gestrigen Spiel wieder auf dem rumgehackt wird, muss ich mich fragen, wie viel davon vielleicht damit zu tun hat, dass er Deutsch-Türke ist. Weil es ist ja nicht mehr normal, was da passiert.
Nee, es ist wirklich nicht
mehr normal. Andere Spieler machen...
Jeder bewertet ihn anders. Das ist so interessant. Da sieht man mal, dass diese ganze Presse auch irgendwie, also, keine Ahnung, dass man mal eine Note unterschied. Also auch gestern, also nur ein Beispiel, Boateng, ne? Da haben wir noch gesagt, erinnere dich, da haben wir gesagt, das war noch einer der Besseren. Der hat einige Male da wirklich in höchster Not geklärt. Ich habe mir einfach die ganzen Noten angeguckt. Von Welt, von Spiegel, von Sport 1, von Bild und so weiter. Und das ist so spannend. Die Noten reichen von 3 bis 6. Da frage ich mich, haben wir alle dasselbe Spiel gesehen irgendwie?
Bei Boateng?
3 bis 6.
Bei wem?
Bei Boateng. Bei Özil ist da hat das Beste war eine 4,5, aber auch er hat 5 und 6 abgedingst. Das ist auch so eine populistische Scheiße irgendwie, so, dass man überall draufschlagen muss und alle waren schlecht und Kollektivversagen und ach, keine Ahnung. Weißt du, und genau das ist
ja, Rollo Fuhrmann, dem folgst du ja auch auf Twitter, der hat gestern auch geschrieben, irgendwie, dass die komplette Leistung unterirdisch war und so weiter und das soll doch bitte der Trainer zugeben und ich denke mir halt, was hast du davon? Also er kann das sagen und dann ist die Presse happy, ah ja, wenigstens hat er das zugeben, aber das stimmt ja nicht. Es ist ja nicht die komplette Leistung und alles mies gewesen, das Ergebnis war mies, ohne jede Frage. Nicht, was man erwartet hat. Die erste Halbzeit war mies und insgesamt kann man mit dem Spiel so nicht zufrieden sein. Gegen einen Gegner wie Mexiko muss eigentlich, ne, da muss das Spiel zumindest anders aussehen, auch wenn du dann vielleicht mal Pech hast und es nur ein Unentschieden gibt oder sogar eine Niederlage. Aber es war insgesamt nicht zufriedenstellend. Aber so zu tun, als wäre alles eine Katastrophe gewesen, ist merkwürdig.
Ist das typisch deutsch?
Ich wollte es auch gerade vermeiden.
Oder ist es typisch menschlich? Also ich habe es
menschlich, glaube ich.
Schwarz und weiß. Wenn du gewinnst, irgendwie bist du Weltmeister und der Allerderbste, wenn du verlierst, ist alles schlecht. Es gibt nichts mehr dazwischen gefühlt, oder?
Ich glaube, es ist, ja, du hast recht, ich glaube, es ist menschlich. Ich glaube, das hat jetzt nichts zwingend mit typisch, ich finde es auch immer fürchterlich. Also genau dasselbe, was gilt, wenn jetzt jemand irgendwas sagen will, oder es ist typisch Frau, das ist typisch Schwarzer oder so, ist es für mich, wenn jemand sagt, das ist typisch Deutsch. Und ich mir immer denke, ist es das? Ja. Also gibt es diese Art von Kritik nirgends anders? Und dann, wenn ich im Sport andere Mannschaften und andere Sportarten durchgehe, fällt mir auf, dass das doch immer ähnlich ist. Enttäuschung wird doch immer irgendwie so zusammengefasst, indem manche, nicht jeder, dazu neigen, irgendwie alle schlecht zu reden. Mhm. Und ja, bei der Beurteilung von Spielern ist es so, also wie willst du mit jemandem reden, der ernsthaft Boateng für das gestrige Spiel eine 6 gibt? Der und Hummels stehen da als Last Line of Defense. Ich bin ja Fan von diversen Stats-Seiten. Da gibt's Grafiken dazu, wie viele Zweikämpfe im Mittelfeld gewonnen wurden. Und während die Mexikaner da über einen Zeitraum in der ersten Halbzeit 9 von 9 hatten, hatte Deutschland 4 von 15. Und wenn du die Dinger nicht gewinnst und plötzlich der Ball irgendwie in der Spitze ist, was machst du denn da? Was willst du denn da machen als Innenverteidiger? Die haben doch das Schlimmste zum größten Teil verhindert. Ein einziges Tor haben die durchgelassen bei den ganzen Chancen. Das heißt durchgelassen. Natürlich haben die Mexikaner sich auch zum Teil ein bisschen dumm angestellt und die Dinger vertändelt, muss man auch dazu sagen. Aber mir ernsthaft zu erzählen, dass Boateng eine 6, also kompletter Leistungsabfall, also so als würdest du da irgendwie einen Verteidiger von der zweiten Mannschaft des Wuppertaler SV hingestellt haben. Das soll die Qualität von Boateng gewesen sein? Eine 6? Also was ist denn der Leistungsmaßstab? Kein Tor kassieren und selber 5 vorbereiten ist eine 3 plus oder was?
Ja, du kannst noch so schlecht gespielt haben. Es scheint die eine Leistung einfach völlig vom Ergebnis abzuhängen, wie du bewertest.
Also ich kann verstehen, dass man zum Teil, ich finde es nicht richtig, ich finde es zumindest nicht grundsätzlich richtig, aber ich kann verstehen, dass man zum Teil sagt, gut, das Ergebnis geht bei mir ein bisschen in die Leistungsbewertung mit ein. Ja. Wobei du dann sagen musst, naja, trifft irgendwie Kroos den Lattentreffer, es kriegt die gesamte Mannschaft eine bessere Note, weil sie immerhin Unentschieden geholt haben. Oder kratzt irgendwie wie durch ein Wunder der Torwart den Ball von der Linie, sind die Innenverteidiger besser gewesen, weil das Tor nicht stattgefunden hat. Aber egal. Ein bisschen, dass man es mit einfließen lässt, ist ja eine Sache. Aber man kann doch nicht ernsthaft behaupten, dass die Leistung von den beiden Spielern, gerade von Boateng und Hummels, gerade die von Boateng, so schlecht war, dass man dem eine 6 gibt. Dann soll man aufhören, Fußball zu bewerten.
Hummels hat auch eine 6 gekriegt auf manchen Portalen. Das ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Und auch Neuer wurde relativ schlecht.
Ich glaube, es geht manchen Leuten gar nicht darum, also das ist so, es manifestiert sich so ein bisschen ein Verhalten, was auch, ich sag mal, auch erstmal typisch menschlich ist. Und das ist, Sündenböcke zu finden und drauf zu dreschen, wenn einem irgendwas nicht passt. Ja, nicht rational zu beurteilen, was ist das Problem, wie ist die Ausgangssituation. Deutschland ist ja nicht raus. Ist immer noch im Turnier drin. Und
vor allem, du kannst halt sogar noch Gruppensieger werden, ja. Also,
ja, gut, aber da brauchst du Schützenhilfe. Das kannst du zumindest nicht mehr aus eigener Kraft
hin. Ja, klar, aber das gab's in der deutschen WM-Geschichte oft, dass du ein schlechtes Spiel als eins verloren hast auch. Also, das ist nicht unmöglich. Ich glaube ehrlich gesagt, mark my words, dass die Mexikaner gegen Deutschland, das haben sie auch gesagt, wirklich lange diese Taktik vorbereitet haben.
Ja.
Und genau wussten auch, ich habe heute gelesen, ein Teil ihrer Taktik war wirklich, den Spielaufbau von Hummels und Kroos zu verhindern. Und
das hat gut geklappt.
Und Boateng den Ball zu lassen und wem noch? Khedira, genau. Mhm. Weil sie wussten irgendwie, da gibt es lange Bälle und so, das passt den Deutschen nicht. Und das ist einfach so eine perfekte Taktik. Und ich glaube, dass sie gegen Schweden und Nordkorea halt, das ist alles auf Deutschland zugeschnitten gewesen. Das ist nicht so eine Übermannschaft.
Also Kritik ist ja auch berechtigt. Es gibt ja auch viele Dinge, die nicht funktioniert haben. Aber ich habe so wenig gesehen, dass Leute versucht haben, sachlich das Spiel und nicht das Ergebnis, das Spiel zu analysieren und zu sagen, das war schlecht, das war weniger schlecht. Das Einzige, was ich immer wieder gelesen habe, war, Reus und Brandt waren gut. Und dann immer so, warum hat er die nicht früher gebracht? Ach ja, Captain Hindsight. Wenn ich in die Zukunft gucken kann, dann weiß ich natürlich, dass ich die Spieler nicht bringe, die schlecht performt haben. Und dann musst du halt noch sagen, bei aller Liebe, aber wenn ein Spieler 10 Minuten auf dem Platz ist, wo die Mexikaner platt sind und hinten drin stehen, lässt es sich auch ein bisschen leichter spielen, als wenn die von Minute 1 wie die wilden Hunde auf dich losgerannt kommen. Also ja, die haben gut gespielt, ohne jede Frage, aber so zu tun, als hätte man jetzt selber das Geheimrezept. Also ich hätte die ja, im Nachhinein hätte ich die natürlich von Anfang an gebracht, weil ich jetzt weiß, dass die eine halbe Stunde gut gespielt haben. Ja, bravo. Großartig. Ja. Hast sehr, sehr produktiv beigetragen.
Also um diese ganze, wo wir jetzt hingerutscht sind, diese ganze Sache nochmal eben, es ging ja eigentlich darum irgendwie, dass ich so ein bisschen, ja, also mir fehlt momentan die WM-Stimmung so ein bisschen. Das hängt natürlich auch, ist natürlich auch keine Frage am Ergebnis der deutschen Mannschaft. Mhm. Aber ich muss auch sagen, dass mir vor der WM, also wie gesagt, diese Doku gestern war halt irgendwie so Bilder von 2006 vom Sommermärchen und von 2014, wo so eine ganze Nation irgendwie so sich und die deutsche Mannschaft einfach zelebriert und alle zusammen und so eine ganz besondere Stimmung, die du sonst in Deutschland eigentlich nie hast, wo mal diese ganzen nervigen Sachen zur Seite geschoben werden und alle zusammen diese 4 Wochen einfach zelebrieren.
Dann hast du aber diejenigen, die wieder zu aufrufen, die Deutschlandfahnen abzubrechen, weil sie von dem Nationalismus so getriggert sind.
Ja, genau, aber die sind dann nicht so relevant, finde ich.
Die sind nie relevant, aber die melden sich trotzdem bei jeder WM.
Ja, das stimmt, die hast du auch, aber die nehmen mir meine Wärmfreude nicht.
Okay,
aber es war ja schon vor dem deutschen Spiel so, dass du das Gefühl hast, irgendwie, dass diese allgegenwärtige Negativität irgendwie, dann die Argumente sind dafür, es wurde ja wirklich über meine Kolumne sehr viel diskutiert in den Comments. Manche sagten, ja, das liegt daran, dass es in Russland ist und die Auseinandersetzung um die Krim und dann ja, wegen dem Özil und Gündogan. Ich weiß nicht, irgendwie ist so eine Negativität gerade in Deutschland so allgegenwärtig. Und diese ganzen Störfeuer nehmen mir so ein bisschen die WM-Freude. Und ich weiß, du hast es schon gelesen, aber ich muss es einfach vorlesen, weil ich weiß, dass er uns beide triggert, deshalb habe ich auch damit reingenommen. Ein Tweet von Andreas BVB.
Hab ich gesehen,
es wird immer gesagt, der Erfolg gibt Löw recht. Welcher Erfolg? Mit diesem Topspieler, die ihm zur Verfügung stehen, hat er einen einzigen Titel geholt. Und der war mehr als glücklich. Und wurde sicherlich nicht wegen, sondern trotz Löw geholt. Kein Leistungsprinzip, Löw raus.
Mhm. Ja. Wie viele Titel haben denn die Brasilianer geholt, seit Löw im Amt ist und die Engländer? Und also es ist halt, ne?
Ja, aber wir haben doch, Balo, jetzt bleib doch mal realistisch, wir haben doch das viel bessere Spielermaterial. Mit dem Spieler musst du doch jeden Titel holen mit dem Material, was wir haben, Balo.
Ich weiß nicht, was die Leute immer denken, ob sie immer glauben, die anderen spielen keinen Fußball. Es ist auch so, eine Art von Analyse, die mir halt überhaupt nicht gefällt, ist, dass immer irgendwie ein Trainer was falsch gemacht haben muss. Also nehmen wir mal an, jetzt mal rein hypothetisch, wir hätten die beiden besten Trainer der Welt, die immer alles perfekt machen, immer. Die beiden besten Trainer, die es gibt. Und dann spielen die Mannschaften gegeneinander. Zwangsläufig gibt es maximal einen Sieger oder es gibt halt einen Unentschieden. Aber das heißt, mindestens eine Mannschaft holt nicht 3 Punkte. Also warum sagt man denn nicht, okay, das und das im Spiel war nicht in Ordnung, als so zu tun, als wäre jetzt zwingend irgendwie, also es müsste man jetzt irgendwie das Ende des Abendlandes hervorbeschreiben. Ah ja, der Trainer, hab ich ja schon immer gesagt, der Trainer ist dafür verantwortlich. Das passiert halt manchmal im Fußball, dass es solche Sachen gibt. Und ja, der liebe Herr Andreas, ob er nun BVB-Fan ist oder nicht, das spielt ja keine Rolle. Es gibt ja auch eine Menge intelligente BVB-Fans. Aber ja, was willst du dazu sagen? Beim ersten Mal habe ich schon gesagt, dass wir uns ungefähr ausrechnen können, was man so als Experte erwartet, wie wahrscheinlich ein Titel ist. Und darüber könnte man sich auch ausrechnen, wie viel bei X-Weltmeisterschaften an Titeln so rumkommen. Für Deutschland haben wir vor dem Turnier 14% gehabt, ne? Also du holst ja, nicht mal eben
wie
jedes...
Wie viele Weltklasse-Nationen haben überhaupt keinen Titel geholt?
Oder gerade mal einen. Spanien hat gerade mal einen Titel in der Geschichte des Fußballs geholt.
Ja, krass eigentlich, ne?
Und der ist auch erst in den letzten Jahren gekommen, ne? Also,
wobei, man muss sagen, ein Weltmeistertitel.
Ein WM-Titel, ja. Das stimmt.
WM wollen dann sie öfter.
Und andere, zumindest sehr, sehr gute oder sehr, sehr ordentliche Nationen, haben keinen geholt oder haben zumindest seit Ewigkeiten, siehe England, seit Ewigkeiten keinen mehr geholt. Also wir sind da, ich glaube, was wir in Deutschland in einer Luxussituation sind mit dem Abschneiden der Mannschaft über die letzten Jahrzehnte oder eigentlich seit es Weltmeisterschaften gibt, das verwöhnt die Leute so sehr, dass eine einzige Niederlage schon so ein Problem macht. Ach, ja. Wir werden bestimmt noch häufiger darüber sprechen.
Auch dementsprechend, wenn ich heute schon wieder lese auf Sport 1, dieses Schweden-Tor erhöht den Druck auf Deutschland.
Ja.
Ja, also ich meine, du musst sowieso gewinnen am Samstag, da können die Schweden 12 Tore machen, also das erhöht den Druck halt eigentlich gar nicht.
Aber ich bin mir halt überhaupt nicht sicher, ob das inhaltlich richtig ist. Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, nach der Logik, dass sehr wenige Punkte zu verteilen sind bei so einem Turnier und Deutschland schon 3 ausgelassen hat, ist es gut, wenn bei einem Spiel nur 2 statt 3 Punkte verteilt werden. Also sprich, wenn es ein Unentschieden gibt statt eines Sieges. Aber auf der anderen Seite bin ich mir halt auch nicht sicher, wenn es diese Unentschieden gibt, dann hast du immer am letzten Spieltag noch 4 Mannschaften, die noch den zweiten Platz belegen können in der Theorie. Also ändert nicht viel dran, dass ein Sieg gegen Schweden sehr nützlich wäre.
Ja, lebensnotwendig, denke ich.
Ja.
Und ich muss auch sagen, wir sind jetzt noch nicht bei dem Spiel, aber die waren heute beide so schwach und das Niveau so überschaubar, dass ich ehrlich gesagt glaube, dass Deutschland nicht mal, wenn sie ihre beste Leistung abrufen, beide Spiele gewinnen werden. Aber im Fußball weiß halt nie.
Moment, ne? Du glaubst, dass Deutschland nicht beide Spiele gewinnt?
Doch, ich glaube, dass Deutschland beide Spiele gewinnt,
ach so,
selbst
okay.
Irgendwie, wenn sie nicht so spielen wie vor 4 Jahren und ihre beste Leistung abrufen.
Ja.
Weil Schweden und Südkorea waren heute extrem.
Aber man sieht auch, man sieht halt manchmal auch Pferde vor Apotheken kotzen. Erinnere dich an das Eröffnungsspiel von Spanien, ich glaube 2010 war es gegen die Schweiz, wo die Schweiz im Prinzip kein Land gesehen hat und eine Torschance hatte und Spanien hat das Ding verloren.
Ja, so ist Fußball manchmal.
Also nur selbst optimal zu spielen oder sehr, sehr gut zu spielen, ist halt nicht immer ein Garant dafür, das Spiel zu gewinnen. Und da kommen wir doch eigentlich schon mal direkt zum Spiel von...
Lass mich noch ganz kurz eine Sache fragen, falls mich interessiert. Hast du das Interview von Mats Hummels entweder nach dem Spiel oder irgendwie in der Presse danach gelesen?
Ich habe ein Zitat daraus gelesen. Das Zitat, das er halt gesagt hat, irgendwie so sinngemäß, wenn wir mit 8 Mann vorne angreifen, ohne dass einer absichert, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir Tore kassieren, wenn nur Jerome und ich alleine es hinten richten sollen. Ne?
Ja, absolut richtig, was er sagt. Aber der Zusatzsatz war dann, ich habe das auch schon mehrfach intern angesprochen.
Ah, ja.
Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, also so eine Aussage. Warum bleibt das
frustriert.
Nicht intern, weißt du? Ja, sehr, sehr frustriert, aber gerade von Mats Hummels ist man sowas halt nicht gewohnt. Ne? Also von wegen, ich versuche mich jetzt schon öffentlich für irgendwelche internen Sachen zu rechtfertigen. Das finde ich, das sind so Töne, die du 2014 halt nie gehört hast. Aber da haben wir auch nicht verloren. Deshalb,
ja, da kann ich halt verstehen, warum irgendwie, wenn wir Mertesacker da Mitte des Jahres oder wann das war, nicht Mitte, vor ein paar Monaten, dieses Interview, wo er darüber gesprochen hat, über den Druck, unter dem die deutschen Fußballer stehen. Und wenn du überlegst, der Hummels, der hat gestern echt, war am wenigsten, nicht am wenigsten, aber war mit am wenigsten schuld an dieser Niederlage. Oder die beiden Innenverteidiger, die haben noch mit gerettet, was zu retten gab. Und dann hast du Leute, die sagen, bei euch Leistungsverweigerung, ihr habt beide eine 6 verdient für euer Spiel. Also wie frustrierend muss das sein, wenn du ein Land hast von vielleicht 40, 50, 60 Millionen, die den Fußball verfolgen, die das Spiel verfolgen, die sich gerade irgendwie einig sind, dass du und dein Kollege zu einem ganz, ganz, ganz großen Teil dafür verantwortlich sind, dass dieses Spiel nicht gewonnen wurde, obwohl du dir den Arsch aufgerissen hast und hörst dann am besten noch Sätze wie, ah, die wollen das ja nicht so richtig und so weiter und so fort.
Ja.
Ich glaube, das ist Frust und ich kann es verstehen. Mich hat es auch überrascht, dass er, stimmt, jetzt wo du es sagst, dass er gesagt hat, ich habe das intern schon angesprochen und so. Aber, also ist jetzt kein Satz, der mich jetzt extrem schocken würde oder den ich ihm jetzt anlasten würde. Ich kann das verstehen.
Ja, nee, anlasten sowieso nicht, aber es ist so, spiegelt so ein bisschen so das wieder, was man so momentan, wo man so das Gefühl
hat. Ich glaube,
so,
die kommen mit einem Paukenschlag zurück. Also ich glaube, für den Rest der...
Weißt du was? Und das möchte ich jetzt mal dick unterstreichen. Es wird mal Zeit, dass mal irgendjemand das positiv formuliert und nicht, weißt du, wenn ich auf Sport 1 lese, ne, pass auf, die erst von den 6 Cover-Dingern in dem Header ist Kolumne, Löw muss seine Raketen loslassen. Das zweite ist, so scheidet Deutschland schon am Samstag aus. Und das dritte ist, dieses Schwedentor erhöht den Druck auf Deutschland.
Ja.
Weißt du? Und dann vielleicht noch mal als kleine, wo wir sind ja auch ein Fußball-Podcast. Leno wechselt zu Arsenal London. Das habe ich gerade auch noch.
Oh.
Finde ich auch interessant.
Ah, das ist wirklich interessant. Ich überlege gerade, wen die im Moment im Tor haben in London. Komme ich gerade nicht drauf.
Hatten die nicht Tschech?
Jetzt, wo du es sagst, das ist möglich. Der war auch mal bei Chelsea, aber ich glaube, der
war Tschech. Ja, genau, der ist jetzt, genau. Jetzt ist er, ich glaube, der war Tschech letzte Saison und der hat, glaube ich, aufgehört.
Das ist eine, also Leno ist ein guter Torwart.
Leno ist auch ein guter Torwart und er ist ja nur unsere Nummer 4 jetzt, weil Trapp irgendwie da
war. Ja, das ist sehr merkwürdig, aber.
Aber wir haben so viele gute Torhüter, dass ihn das ja nicht schlechter macht, muss man mal fairerweise sagen.
Ja, ja.
Also lange, ich möchte das, wie gesagt, ganz kurz unterstreichen, was du gesagt hast. Vielleicht hört man mal auf, nur drauf rumzuhacken und vielleicht sagt man mal, die kommen mit einem Paukenschlag am Samstag zurück. Und dann, und selbst wenn wir im Achtelfinale Brasilien kriegen, wir sind Weltmeister, dann gehen wir da mit hoher Brust oder mit erhobener Brust entgegen und ballern die halt wieder raus.
So. Denk dran, ich kann nur daran erinnern, 1990 gab es das Achtelfinale gegen Holland und Holland war zu dem Zeitpunkt gerade amtierender Europameister und wenn überhaupt, wenn es sowas wie einen Angstgegner gab für Deutschland, dann waren die Holländer das vielleicht zu dem Zeitpunkt, zusammen mit Italien.
Da haben wir aber nicht verloren in der Vorrunde, da haben wir ja gegen Kolumbien 1-1 gespielt und die anderen Spiele gewonnen, da hatten wir nicht diesen, aber gut.
Ja, da war es Holland, die in ihrer Gruppe, ich glaube, das war eine Gruppe, die am zweiten Spieltag alle Mannschaften mit Punkt- und Torgleichheit hatte, wenn mich alles täuscht. Jedenfalls ist da Holland irgendwie nur Zweiter geworden und dann gab es irgendwie das Spiel gegen Holland.
Das war auch ein legendäres Spiel.
Legendäres Spiel, ja.
Also einfach mal Kopf hoch, am Samstag zurückkommen mit einem Ausrufezeichen.
Ich glaube, dass nach dem nächsten Spiel zumindest keiner sagen wird, die hatten keinen Bock oder so. Ich glaube, das bisschen, was da vielleicht noch an möglichem nicht ganz da oder zu leicht nehmen da gewesen sein könnte, ist jetzt komplett weg. Und sie sind, glaube ich, auch hochgradig unzufrieden im Moment, weil von den letzten 6-7 Spielen haben sie eins gewonnen, das war gegen Saudi-Arabien. Es gab ein Unentschieden gegen Spanien, es gab ein Unentschieden gegen Frankreich, es gab ein Unentschieden, glaube ich, gegen Argentinien, ich weiß gar nicht mehr genau.
Gegen England.
England, genau. Es gab eine Niederlage gegen Österreich und eine Niederlage gegen Mexiko jetzt natürlich und dann noch eine Niederlage gegen Brasilien. Also von den letzten Spielen, mit Ausnahme von Saudi-Arabien, gab es jetzt lange keinen Sieg. Das ist, ich glaube, da sind eine Menge, Spieler gerade dabei, die sich denken, so, wir haben jetzt keinen Bock, die Deppen zu sein, die jetzt hier in der Vorrunde bei der WM nach Hause fahren als Team.
Vor allem, wenn die ja in den 4 Jahren jetzt nicht das Fußballspielen verlernt haben, die sind ja auch jetzt nicht alle, die sind jetzt auch nicht alle 34 oder so, die sind ja alle noch im besten Fußballalter. Und Thomas Müller ist 28.
Das war ja auch guck dir, die Qualifikation war auch eine sehr, sehr gute. Also jedes Spiel
gewonnen. Aber wir hatten auch jetzt nicht die allerstärkste Gruppe, muss man auch
sagen. Ja, gut, aber ne, Mexiko ist auch nicht der allerstärkste Gegner und gegen die haben wir jetzt auch verloren. Österreich ist nicht der allerstärkste Gegner und gegen die haben wir auch verloren. Also von daher, die Gruppe mit ausschließlich Siegen als Gruppenerster zu beenden. Frag mal Italien und frag mal Holland.
Ja, es könnte immer schlimmer sein. Ach, keine Ahnung. Ich bin da völlig bei dir. Ich traue der deutschen Mannschaft zu, dass sie jetzt einfach mal irgendwie die Arschbacken zusammenknallt. Ich glaube auch, dass Yogi Einzelpositionen tauschen wird. Das hat er 2014 auch gemacht, wenn irgendjemand einfach schlecht gespielt hat. Irgendwie hat er gesagt, okay, jetzt probiere ich mal was anderes. Ich glaube, dass wir mit dem Ausrufezeichen zurückkommen. Und dann, ob wir dann Erster noch oder Zweiter werden, wen immer wir im Achtelfinale kriegen, der wird eine gute deutsche Mannschaft als Gegner haben.
Werden wir mal sehen, ob es zum Achtelfinale kommt, aber.
Jetzt sei ich schon wieder negativ, Mann,
Mensch. Ich glaube auf Holz.
Wo wir gerade dabei sind und wo wir gerade von Favoriten sind, irgendwie hat doch kein Favorit überzeugt. Und da bin ich nämlich schon beim Spiel von gestern Abend. Brasilien, ne?
Ja, nicht nur kein Favorit.
Die lustigsten Tweets zu, so von wegen, ja, die haben extra nicht gewonnen, weil sie in der Halbzeit erfahren haben, dass Deutschland verloren hat. Und weil die irgendwelche Originalzitate auf Twitter Vietnam-Flashbacks verhindern wollen.
Ich habe das eben mal kurz geschrieben, dass von den Weltmeisterschaften, die bisher vergeben wurden, also von den Titeln, 18 von 20 nicht gewonnen haben beim ersten Gruppenspiel. Naja, 4 Stück waren nicht dabei, also 4 Siege in Form von Italien waren nicht dabei, aber ein einziger Titelträger, der nur einmal Titelträger war, ist Frankreich. 1998 haben die einen Titel geholt, die haben gewonnen durch einen VAR-Elfmeter und ein Eigentor. Alle anderen Mannschaften haben unentschieden gespielt oder verloren und heute Abend spielt halt noch England und könnte für den zweiten Sieg eines Weltmeisters sorgen. Also ich will nicht sagen, wir sind in guter Gesellschaft, weil wir auch die einzigen sind, die verloren haben, aber keine von den Superfavoriten oder wenige haben jetzt extrem überzeugt bislang. Oder man kann sagen, keine, weil Frankreich hätte ja nicht überzeugt. Die haben zwar gewonnen, aber
nicht
überzeugt.
Ich würde sagen, dass Belgien mich nicht überzeugt hat gerade. Jetzt wird es wieder dargestellt. Ich lese gerade in der Presse hier so, Belgien setzt ein Ausrufezeichen. Ich habe die erste Halbzeit gesehen.
Ja.
Und da fiel denen gar nichts ein, irgendwie. Gar nichts.
Lass es erstmal.
Ist der Knoten geplatzt?
Brasilien. Wir haben bestimmt ein paar unserer Zuhörer sind auch Schweizer. und ja. denken sich, wann reden die denn endlich mal ein bisschen über unsere Schweiz? Und über.
Also, tapfere Vorstellung gestern fand ich von den Schweizern.
Ich will nicht sagen überraschend, ein bisschen schon natürlich, dass man geht nicht unbedingt davon aus, dass die Schweiz einen Punkt gegen Brasilien holt, aber definitiv nicht unverdient.
Die spielt also, ja auch die halbe Bundesliga so gefühlt bei der Schweiz.
Ne? Eine Menge Bundesligaspieler auf jeden Fall.
Ja. Also sehr couragierter Auftritt. Ich habe immer so, also das ist natürlich schwierig so zu sagen, ne? Aber ich glaube, die Brasilianer wurden auch ein bisschen zu stark geredet. Ja? Also die waren zwar in der Quali sehr souverän, im Gegensatz zu Argentinien, aber man darf nicht vergessen, dass es immer noch Brasilien ist. Und das ist halt nun mal ein Ballett von Individualisten, wie man gestern wieder gesehen hat. Ne? Und der Neymar wurde ja auch echt kritisiert, habe ich zumindest gelesen irgendwie, weil er wirklich sehr, sehr eigensinnig spielt. Und das ist eine große Chance für alle Gegner von Brasilien immer, weil das ist einfach nicht so eine, das ist einfach keine Einheit, die wir zum Beispiel 2014 waren. Ne? Das ist halt, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, aber gestern hatte ich wieder so den Eindruck. Ne? Coutinho mit einem Traumtor, Neymar sich 100.000 Mal festgelaufen. Ich glaube ehrlich gesagt auch wenn jetzt wieder viele sagen, ja, und er wurde angegangen und so weiter. Ich glaube, du musst gegen ihn so spielen, wie das die Schweizer gemacht
haben. Aber ich finde
immer auf den Socken stehen.
Bei der Kritik ist es halt immer so, wenn er dann doch das Tor macht und Chancen gab es ja noch genügend, die Brasilien hatte, dann hat er die Verantwortung übernommen, machte das Tor nicht, hat er eigensinnig gespielt. Ne?
Ja, das ist schon
das recht. Gleiche auch bei Coutinho, ne? Wenn er diesen Schuss halt nimmt und zimmert das Ding da irgendwie unhaltbar ins Tor, dann ist das brillant. Und wenn er den halt 2 Meter übers Tor setzt, dann heißt es so, völlig unnötig, das zu machen.
Spiel doch ab, Mann, du Blinder, spiel doch ab.
Aber Brasilien hat das doch häufig gehabt, dass die so einen einzelnen oder mehrere Superstars hatten, die trotzdem gut genug funktioniert haben. Denk noch an Ronaldo 9, die Zeit, als man mit Ronaldo nicht Cristiano Ronaldo meinte.
Ja.
Der war auch so ein Superstar und mit dem sind sie auch Weltmeister geworden 2002. Ne? Olli Kahn wird sich daran erinnern.
Ja, weil die individuelle Stärke halt für Brasilien immer enorm ist. Ne? Also auch wenn sie kein Team sind, die haben einfach so geile Einzelspieler, dass sie das halt immer so ein bisschen puffern können.
Ich glaube, es gibt aber auch Mannschaften, die größere Probleme haben mit geilen Einzelspielern, nämlich die, so wie was Ägypten oder so, die einen Einzelspieler haben, der was kann und der Rest ist halt Zweitliganiveau.
Ja, Portugal hat das Problem auch immer so ein bisschen, ne?
Also ja, nicht so ganz krass, aber stimmt, ja, definitiv.
Ein bisschen schon. Ich möchte folgende Fragen in den Raum stellen. Ich würde gerne, oder mich interessiert halt, oder wie würdest du das sehen, wie abhängig ist Brasilien von Neymar? Also, wenn der jetzt so wie, also 2014 waren sie unglaublich abhängig von ihm, wie man auch im Halbfinale gesehen hat, so gefühlt, als er weg war, ist die Mannschaft zusammengebrochen. Die Frage ist, wie abhängig sind sie jetzt von ihm? Er war nur lange verletzt und so weiter. Wenn er schlecht spielt oder gestern, so wie gestern da wirklich den Lichtensteiner, wie der heißt, da auf den Socken stehen hat, der dann auch sehr, sehr auch mal ein Foul einstreut und ihn so ein bisschen mürbe macht, wie verletzlich ist dann Brasilien? Ne? Das ist eine interessante Frage.
Keine Ahnung. Ich glaube, wenn es ein Totalausfall ist, da das Spiel auch ein gutes Stück auf ihn zugeschnitten ist und der viele Bälle bekommt, dann wird es schwieriger, definitiv. Aber ich glaube, grundsätzlich könnten sie damit leben, wenn er jetzt verletzt wäre und 2 Spiele nicht spielt. Dafür ist die Mannschaft dicht genug besetzt, dass sie das noch hinbekommen. Im Gegensatz zu Ägypten und Salah, wenn Salah ausfällt, dann ist die einzige Gefahr weg. Aber Brasilien hat noch genügend Offensivspieler, die Rolle übernehmen können und die dafür sorgen können, dass da ein paar Tore fallen. Also da würde ich, glaube ich, die würde ich am, ähnlich wie Frankreich oder so, die würde ich auch nicht wirklich unterschätzen. Oder Deutschland auch, grundsätzlich, auch wenn sie gestern kein Tor gemacht haben, dass die da immer eine gute Offensive hinbauen können. 1-1, klar, wird schwer, einer der 3 besten Spieler der Welt, aber ich glaube, du kannst die Mannschaft immer noch stark genug bekommen, um einen Titel zu holen oder zumindest sehr gut darum mitzuspielen.
Ja, also natürlich werden wir nicht den Fehler machen, jetzt schon das Turnier von Brasilien vorauszusagen. Gerade wir Deutschen nach dem ersten Spiel, das wollen wir am liebsten vergessen.
Es hat sich halt auch nicht so viel
geändert. Immer viel zu früh.
Es hat sich nicht so viel geändert für die durch das Unentschieden jetzt, weil sie können immer aus eigener Kraft noch den Gruppensieg schaffen. Und die Schweiz waren so diejenigen, die als heißester Kandidat für Platz 2 gegolten haben. Das haben sie gefestigt dadurch, dass sie nicht 3 Punkte abgegeben haben gegen Brasilien. Und von daher hat sich gar nicht mal so viel geändert. So ein bisschen wie bei Spanien und Portugal, die da unentschieden gespielt haben. Nur natürlich, dass das Kräfteverhältnis zwischen Spanien und Portugal ein bisschen ein anderes ist. Aber auch wenn man so denkt, naja, Brasilien hat ja jetzt auch nicht komplett überzeugt. Ja, stimmt. Aber die sind immer noch absolut auf Kurs, ähnlich wie vorher, sich den ersten Platz in der Gruppe zu holen. Das könnte unter
Umständen schön gewesen, wenn wir auch noch irgendwie verdientermaßen einen reingemurmelt hätten, weil dann hätten wir nämlich den gleichen Luxus. Jetzt sind wir natürlich von anderen abhängig. Ne? Das ist halt echt.
Ja, Ja, zumindest um nach Möglichkeit Brasilien zu vermeiden.
Ja.
Gut, reden wir kurz über Schweden, Südkorea und ich kann nicht viel zu Schweden und Südkorea sagen, weil ich, wie gesagt, beim Stande von 0:0 eingepennt bin und dann erst wieder das Ergebnis mir angucken konnte. Was ist das überhaupt für ein Tor gewesen, was gefallen ist?
Elfmeter.
Ach so, das.
Per Videobeweis. Man kann ihn geben, Schiri hat ihn nicht gegeben, dann Videoschiedsrichter. Und der Elfmeter war sehr trocken verwandelt. Schweden fiel nicht viel ein, es gab kaum Torchancen. Schweden eher so aus einer starken Defensive heraus. Ohne Ibrahimovic ist da offensiv nicht viel zu machen. Von den Spielernamen her, ich hatte die auch stärker in Erinnerung. Die werden auch gegen Deutschland wahrscheinlich, ich will nicht sagen ähnlich spielen wie Mexiko, aber auf jeden Fall sehr defensiv spielen. Aber das Niveau war sehr überschaubar. Also nach dem Spiel habe ich persönlich überhaupt keine Angst vor unseren nächsten beiden Spielen. Wie gesagt, selbst wenn wir nicht irgendwie unsere beste Leistung abrufen können, weil wir langsam warm werden müssen oder was weiß ich was.
Also bei den XG-Stats sehe ich Schweden mit 1,83 und Südkorea mit 0,51, wobei ein ganz, ganz hoher Peak davon, von diesen 0,51, in der allerletzten Minute gekommen zu sein scheint. Da müssen die eine große Torchance gehabt haben. Das sieht da zumindest schon sehr überzeugend aus, wobei natürlich der Elfmeter dafür einen großen Teil mit verantwortlich ist.
Ja, also subjektiv, ich habe es jetzt auch nicht gebannt vom Fernseher verfolgt, aber ich habe zumindest das ganze Spiel am Computer sitzend geguckt nebenbei und es war unglaublich langweilig und kein hohes Niveau. Von daher, ja, braucht man nicht so viel für sagen. Es war, denke ich, verdient, dass Schweden gewonnen hat, weil Südkorea gefühlt überhaupt gar keine Torchance hatte, überhaupt nicht gefährlich war. Schweden hatte schon so ein paar Torchancen, aber auch nicht zwingend und auch nicht besonders kreativ. Und ja, von daher habe ich, wie gesagt, freue mich auf Samstag und auf den großen Phönix, der aus der Asche steigt.
Oh. Und dann hoffentlich. Torschüsse insgesamt bei Schweden gegen Südkorea 9:2, Schüsse aufs Tor 4:0. Also mit anderen Worten, 0 Schüsse aufs Tor von Südkorea in den gesamten 90 Minuten.
Ja, die haben ja nur diesen, wie heißt der? Der früher im HSV gespielt hat und jetzt bei Tottenham, wie heißt der?
Eriksen? Nee,
das ist ja Nee, die Südkoreaner.
Ach so. Ah, Son.
Ja, genau. Das ist so der einzige, das ist wieder so dieses einen guten Spieler. Der hat auch im Interview danach wenigstens auf Deutsch geführt und hat ein besseres Deutsch irgendwie an den Tag gelegt als der Eltern nach 30 Jahren in Deutschland. Von daher fand ich das ziemlich beeindruckend, aber Südkorea war wirklich erbärmlich schwach. Also die sind wirklich mit Abstand die schlechtesten, aber Schweden war halt auch nicht viel besser. Von daher, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Spiel, worüber man nicht lange reden wird in der Fußballgeschichte.
Ja, das macht doch irgendwie Mut. Und es bleibt nach wie vor dabei, dass es irgendwie wenig extrem überzeugende Auftritte gab. Aber kommen wir jetzt zu dem Belgien-Spiel gegen Panama. Panama war natürlich auch einer der größten Außenseiter, die im Moment bei dem Turnier sind, ne?
Ich fand die, hast du es gesehen? Ja.
Ich habe die zweite Halbzeit gesehen, ja.
Okay. Ja, ich war nach 16 Minuten einkaufen, und da kannst du dann übernehmen. Also ich muss echt sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von den ersten Minuten, also vor allem von der ersten Halbzeit von Belgien. Belgien fiel nicht so richtig viel ein. Panama irgendwie getrieben von diesem Stolz, als erstes Mal dabei zu sein. Die haben leidenschaftlich gekämpft, haben sich dagegen geworfen. Und Belgien fiel nichts ein irgendwie. Und ich weiß nicht, ob die in der zweiten Halbzeit einfach das Ding irgendwie reingemurmelt haben und dann ist der Knoten geplatzt oder ob die dann wirklich wirklich gespielt haben, eine sehr viel stärkere zweite Halbzeit. Aber in der ersten Halbzeit habe ich gedacht, okay, es geht so weiter, die Favoriten tun sich schwer.
Ja, also schon allein die Tatsache, dass es eben in der ersten Halbzeit noch unentschieden stand, noch 0:0 stand und dass einige auch erwartet haben, dass Belgien höher oder deutlich höher sogar gewinnt als nur mit 3:0. Ich glaube, das erste war ein Standard und dann hat Lukaku halt zwei Hütten gemacht. Zu Lukaku habe ich bei mir auf Twitter einen Artikel verlinkt, den ich heute gesehen habe, der so ein bisschen die Kindheit von Lukaku wiedergibt. Der ist fantastisch zu lesen. Also da habe ich immer so eine kleine Träne im Auge. Ich bin aber auch nah am Wasser gebaut, wenn ich so die Geschichten lese von einem kleinen Jungen, der irgendwie in Belgien aufwächst und sein Traum ist, Fußballprofi zu sein, während die Eltern nicht genügend haben, um den Strom im Haus zu bezahlen, nicht genügend Geld und die Milch mit Wasser verdünnen müssen und er sich halt zum Ziel setzt, Papa, wann kann man Profi werden? Mit 16 und dann sagt, mit 16 möchte ich meinen ersten Vertrag unterschreiben und tatsächlich mit 16 Jahren und 11 Tagen den ersten Vertrag in der belgischen Liga unterschreibt und ab da halt eine steile Karriere macht, die ihn jetzt zu Manchester United als Stammstürmer gefühlt hat und in die belgische Nationalmannschaft, wo er heute mal zwei Hütten gemacht hat. Also ein schöner Artikel, Wer den mal lesen will, auf Englisch leider, was heißt leider, aber auf Englisch halt, der kann mal auf meinem Twitter-Account nachgucken, da habe ich den verlinkt. Ist allerdings ein bisschen länger, also das dauert ein bisschen, den zu lesen. Gelgi sind für dich auch, glaube ich, also mit Geheimfavoriten gewesen.
Auf
ne?
jeden Fall, ja.
Ich habe nur das Gefühl, das sind sie jetzt seit 8 Jahren oder so.
Ja,
ne? Also definitiv. Immer so die Top, also zumindest kann ich mich daran erinnern, dass ich so dachte, Belgien und Holland waren, glaube ich, sogar in einer Quali-Gruppe vor 4 Jahren oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Und man plötzlich sich dachte so, oh, da scheint Belgien die bessere Mannschaft zu sein. Das ist auch sehr ungewöhnlich, wenn man von Belgien und Holland spricht. Und die absolut goldene Generation, die aber letztes Mal im Viertelfinale, glaube ich, ausgeschieden ist. Ich weiß gar nicht mehr.
Ich meine, die haben gegen Argentinien im Elfmeterschießen verloren, oder?
Ich weiß es nicht mehr. Ich
meine, die sind auf jeden Fall gegen Argentinien raus.
Sagen wir es so, das wäre eine Mannschaft, wo ich überhaupt kein Problem damit hätte, die am Ende den Titel holen zu sehen, falls es Deutschland nicht wird. Das würde mir überhaupt nicht wehtun, Belgien als Titelträger zu sehen.
Haben die schon mal irgendwas gewonnen? Ich glaube, die sind einmal Europameister geworden, oder? Sind
Europameister? Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben noch nicht
gewonnen. Die haben gegen uns im Finale gespielt, da haben wir gewonnen. Genau, das war das. Da haben die damals in dieser in Anführungsstrichen goldenen Generation mit Jean-Marie Pfaff und so.
Einmal Olympiasieger waren sie.
Okay, aber ich weiß, dass sie einmal, also ich glaube, sie hat zweimal gegen Deutschland im Finale bei der EM gespielt haben.
Die ja?
haben mal eine ganz starke Mannschaft, irgendwie so 80er, Anfang 90er. Nee, 80er eher. So, ich glaube, 86.
Also die haben 78. auf jeden Fall eine Menge richtig guter Spieler, ne? Also selbst jemand wie Michy Batshuayi, der in Dortmund halt schon fast als Ersatz für Aubameyang gehandelt wurde.
Ah ja, 1980 waren sie in Deutschland gegen Deutschland im Finale bei der Europameisterschaft. Ich wusste es doch.
Das habe ich noch nicht gesehen. Ich bin erst eine WM, eine EM.
Ja, also Dieter, ich habe es auch nicht gesehen, aber ich erinnere mich dunkel daran, dass wir in der Nachwesen amtierenden Europameister. Deshalb weiß ich das 82. Und, ja.
Also ich bin halt gespannt. Kevin De Bruyne, den kennen wir auch noch aus der Bundesliga, der hat sich enorm entwickelt. Ist auch einer der Spieler, die unter Pep Guardiola in Manchester halt zu einem Superstar aufgestiegen sind. Mittlerweile auch schon 26. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich den sehe, der ist noch 17 oder so, aber mittlerweile auch schon 26. Eden Hazard, auch richtig, richtig starker Mann von Chelsea. Und halt Lukaku von Manchester United, der davor die Saison vor allen Dingen in Everton halt getroffen hat wie nichts Gutes und dann halt nach Manchester gewechselt ist. Courtois, der Torwart von Chelsea, also da sind eine Menge richtig...
Goldene Generation jetzt für Belgien, ne?
Ja, auch...
Die hatten ja auch viele Jahre, wo die wirklich nie die Quali geschafft haben, also die haben wirklich eine lange Durststrecke hinter sich. Wie gesagt, in den 80ern oder Anfang der 80er hatten ein wirklich gutes Team und dann ewig nicht, ne? Und jetzt haben die wirklich unfassbar geile Spieler dabei.
Ja, also es gibt irgendwie eine Menge Mannschaften, die solche richtig guten Teams, die auch so oft, also Belgien Transfermarktwerte 754 Millionen.
Hm.
Das ist nicht wenig. Ich glaube, die waren bei, warte mal, ich habe glaube ich noch die Seite.
Lieber Abano, dazu muss ich mal eben sagen, ja, Kevin De Bruyne ist ja in Bremen groß geworden. Ne? Wir haben den zu dem gemacht, was er heute ist, das müssen wir einfach mal so sagen.
Aber
ne?
das richtig dicke
ich
Geld.
Ich habe echt geweint, als wir den wieder abgeben mussten.
Ne? Aber war der nicht nur geliehen?
Der war nur geliehen, genau, für eine Saison und dann muss er zurück zu Chelsea und in Chelsea durfte er wieder nicht spielen, er war verletzt. Und dann hat dann ist Alofs die Ratte vom sinkenden Boot gegangen, hat in Wolfsburg angeheuert und hat dann direkt De Bruyne wiedergeholt zu Wolfsburg.
Und glaube ich auch die Transferrechte, ne? Also die haben den verkauft
genau.
dann.
Mhm. Genau, genau. Und der hatte, glaube ich, in Wolfsburg, oder das war Wolfsburgs erfolgreichste Zeit mit ihm, die haben den DFB-Pokal geholt und waren auch Vizemeister hinter den Bayern, was ja heutzutage quasi deutsche Meisterschaft ist. Ne?
Nee, aber Wolfsburg war kurz davor auch Meister. Vergiss das nicht, mit unserem Superstar Graffite, von dem niemand was gehört hat.
Ja, ja, stimmt. mit Dzeko, das war aber auch ein starkes Jahr. Aber ja, und dann haben sie ihm, ich weiß noch, vor der Saison, da hieß es dann, Man City will ihn haben, will 100 Millionen dafür zahlen, habe ich noch gesagt, Leute, wenn ihr den verkauft, das ist euer Regisseur auf jeden Fall, aber auch euer wichtigster Mann, euer Fixpunkt. Wenn ihr den verkauft, habt ihr 200 Millionen, aber werdet ihr nicht mehr so erfolgreich sein. Und sie haben ihn verkauft und sie haben in der Zeit nicht mehr einen einstelligen Tabellenplatz erreicht, seit der weg ist. Ne? Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, also wir sind gespannt. Belgien ist auf jeden Fall im Soll gewesen und das kann man halt so einfach, das immer klingt. Ne? Also jeder von uns hätte gedacht, dass Deutschland Mexiko schlägt. Jeder hätte gedacht, dass Brasilien sein Spiel gewinnt und so weiter und so fort, ne?
Jeder hat auch gedacht, Argentinien gewinnt sein Spiel.
Ja, also wir hören uns, würde ich sagen, morgen wieder.
Ja.
Und werden dann darüber weiterreden, was passiert ist.
Ja.
Okay. Mach es gut.
Mach
Und
es gut.
euch danke fürs Zuhören. Wenn ihr
Genau,
möchtet,
ihr lieben
auch geht
Kopf
morgen
hoch, ne?
weiter.
Noch bin ich draußen, ne? Mag nicht so viel schwarz.
Tschüss.
Tschüss.